Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Opfer, wohin man schaut. Der Krieg in der Ukraine fordert sie tausendfach, der Terroranschlag gegen Israel und die Vergeltungsangriffe in Gaza auch. Folgen des Klimawandels oder Naturkatastrophen erzeugen ebenso Opfer wie private und staatliche Gewalttaten auch. Um die Gegenwart besser zu verstehen, ist es ratsam, so scheint es, besser zu verstehen, was Opfer eigentlich sind und ab wann Menschen zu Opfern werden und was damit verbunden ist, ein Opfer zu sein. Und genau das wollen wir heute tun mit Svenja Goltermann. Sie ist Professorin für Geschichte der Neuzeit am Historischen Seminar der Universität Zürich und derzeit als Fellow am Alfred Krupp Wissenschaftskolleg in Greifswald. Und sie hat zum Begriff sowie zum Status des Opfers geforscht und auch ein Buch dazu veröffentlicht. Herzlich willkommen, Frau Goltermann.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Goltermann, es ist ja das eine, jemanden als ein Opfer zu bezeichnen, und das andere ist, wenn sich eine Person selbst als Opfer bezeichnet. Eine Selbstzuschreibung kann auch immer mit anderen Gründen zu tun haben, nämlich auf der einen Seite Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Ansprüche zu reklamieren, und eine Fremdzuschreibung kann eben auch sein, jemanden als Opfergruppe zum Beispiel zu stilisieren, um auch eine politische Wirkung zum Beispiel zu erzielen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Es ist aber in beiden Fällen natürlich so, egal ob das eine Zuschreibung, dass jemand ein Opfer geworden ist oder eine Gruppe von Opfern gibt, also eine Fremdzuschreibung ist, das ist natürlich auch eine Aufmerksamkeitszuschreibung, ne? Also wenn wir uns gegenwärtige Konflikte angucken oder aus den letzten 2 Jahren, dann ist es so, dass ich Ihnen nämlich eigentlich widersprechen muss. Es ist nicht so, dass es Opfer überall gibt. Wenn Sie sich die Nachrichten angucken, wird eigentlich, wenn man sich das jetzt gerade anguckt, Israel, Gaza, Palästinenser, wird in den offiziellen Medien sehr selektiv oder sparsam mit dem Opferbegriff umgegangen. Was wir finden, ist die, auch zu Recht, ist sozusagen den Begriff des Terroristen. Sie werden im Zusammenhang mit dem Terroristen nie das Wort finden, dass ein Terrorist ein Opfer geworden ist. Ja.
Aber die Zivilbevölkerung, da kommen wir ja später noch drauf.
Ja, die Zivilbevölkerung schon, aber im Augenblick wird, je nachdem, auf welcher Seite sie stehen und was sie geltend machen wollen, wenn sie sagen wollen, hier wird das Völkerrecht missachtet, dann werden sie sagen, das sind Opfer, diese Angriffe. Wenn sie nicht auf der Seite derer stehen, die darauf achten oder sagen wollen, dass wir es hier mit Völkerrechtsverstößen zu tun haben, werden sie den Opferbegriff nicht gebrauchen. Also ich sage immer gerne, das Opfer ist eigentlich eine Chiffre für illegitime Gewalt heute.
Das ist aber interessant, dass wir jetzt schon in dieser kleinen Auseinandersetzung über das Opfer die Dimension sehen, in der das Opfer, also der Begriff des Opfers, wirklich steht. Nämlich wenn man sagt, wenn man völkerrechtlich der Meinung ist, dass das legitim ist, was zum Beispiel Israel da tut, ohne das jetzt wirklich zu werten, dann hat man bestimmte sprachliche und terminologische Folgen. Und dazu gehört eben dieser zentrale Begriff des Opfers, den Sie ja auch untersucht haben. Kann man denn überhaupt sagen, wann das losging mit den Opfern und was war eigentlich, bevor die Kriegsteilnehmer zum Beispiel als unter die Toten von Kriegen als Opfer bezeichnet wurden?
Also was wir sehen können ist, dass, und ich muss mich jetzt hier aber, ja, ich beschränke mich hier jetzt mal auf den deutschsprachigen Kontext. Was wir sehen können, dass es im 18. oder 19. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts sehr selten die Formulierung gibt, dass jemand zum Opfer geworden ist. Das, was wir sehen können, ist, dass die Formulierung verwendet wird, dass jemand ein Opfer erbracht hat. Also, dass Soldaten zugeschrieben wird, dass sie gestorben sind und ein Opfer für den König oder für das Vaterland erbracht haben. Das ist eigentlich die gängige Formulierung im 19. Jahrhundert. Wobei, das ist ja auch interessant, man sagen muss, das fängt ja Anfang des 19. Jahrhunderts erst an, dass überhaupt Soldaten in den Blick geraten, die ein Opfer für etwas gebracht haben, weil es vorher sind, dass nur die Generäle, denen überhaupt sowas zugesprochen wird, während Soldaten sozusagen der sogenannte kleine Mann, das Fußvolk, im Grunde genommen verschwindet. Und das verändert sich im 19. Jahrhundert. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Dazu gehört irgendwie die allgemeine Wehrpflicht. Dazu gehört, Koselleck hat das die Demokratisierung des Todes genannt. Das ist ein bisschen ein irreführender Begriff, aber heißt, dass der Tod im Grunde genommen bei allen Soldaten gleich geehrt wird. Ja, dass es eine Aufwertung des Todes gibt bei allen. Und da können wir sehen, dass überhaupt erstmal sowas beginnt, dass einzelne Soldaten, dass Kriegerdenkmäler entstehen, wo auch einzelne Namen von Soldaten aufgeführt werden, die gestorben sind. Aber immer erst nochmal mit dem Opfer, das sie für etwas erbracht haben. Und Ende des 19. Jahrhunderts verändert sich das. Und das hat zunächst mal viel damit zu tun, dass geltend gemacht wird, dass es überflüssige Opfer gibt. Dass Soldaten zum Opfer geworden sind, weil sie nicht richtig versorgt worden sind, weil der Staat sich nicht gekümmert hat. Auch hier haben wir es mit einer Verantwortungszuschreibung zu tun. Ich finde es immer interessant zu gucken, was es mit einer Verantwortungszuschreibung zu tun hat. Damit ist dieses Opfer für das Vaterland nicht vom Tisch, aber man ist dann Opfer des Staates geworden. Und das ist was, was sich dann im 20. Jahrhundert mit völkerrechtlichen Änderungen noch ausweitet. Ich würde immer sagen, dass das Opfer, also das Opfer von etwas, hat eigentlich seinen historischen Ort im 20. und 21. Jahrhundert.
Bevor das mit dem Opfer losgegangen ist, haben Sie ja gerade gesagt, dass es irgendwann mal angefangen hat, dass auch einfache Soldaten als individuelle Tote gesehen wurden. Die waren noch keine Opfer, aber sie wurden erstmals als individuelle Tote registriert, eben auch dadurch, dass sie begraben wurden als Einzelne und nicht nur sozusagen in Massengräbern oder einfach liegen gelassen worden sind in Kriegen. Hat sich da so eine Aufwertung des Todes, wie Sie es gerade mit Kosalek angesprochen haben, schon dadurch ereignet, dass die einzelne Gräber bekommen haben, Kriegsgräber?
Ich würde sagen, das sind unterschiedliche Stränge, die so partiell sich verknoten. Zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, dass die im 19. Jahrhundert wahrscheinlich immer noch die allermeisten Soldaten irgendwie in Massengräber geworfen werden. Aber was sich ändert, ist die Norm. Der Anspruch, dass das nicht der Fall ist. Also es ist eine Aufwertung des Individuums. Erst einmal, das ist ganz wichtig, dass der Einzelne mit dem Namen erinnert wird. Und das finde ich immer interessant, das zu sehen, wenn wir heute in ganz unterschiedlichen Kontexten so etwas haben wie ja, Menschen, die gestorben sind, die ermordet worden sind, mit namentlich zu erinnern, dass auch das eine Geschichte hat. Und das ist eine Geschichte, die setzt an der Wende vom späten 18. zum frühen 19. Jahrhundert ein, dass Menschen namentlich erinnert werden. Das hat was damit zu tun, dass sie bürokratisch erfasst werden, weil sich sowas herausbildet wie eine, sagen wir mal, ganz rudimentäre Hinterbliebenenversorgung. Und das sind bürokratische Akte. Das heißt, sie müssen die Namen aufschreiben, damit sie die Leute auch wieder identifizieren können. Das heißt, Identifizierungspraktiken gehören dazu. Da gehört eine andere Form des Trauerns auch dazu. Und dazu gehört aber auch dazu, dass sich in den Städten so etwas herausbildet wie ein Wissen darüber, dass es bestimmte Hygienepraktiken braucht, wenn Tote begraben werden oder beziehungsweise die Vorstellung vorherrscht, wenn man sie in Massengräbern begräbt, dass es dann zu Dämpfen kommt, die verunreinigend sind. Also das sind so Hygienepraktiken, die da mit reinspielen. Und daraus ergibt sich insgesamt so der Anspruch, dass man dem Einzelnen mehr gerecht wird, dass man ihn sozusagen das Opfer, das er gebracht hat, dass man das dadurch ehrt, dass er ein Einzelgrab bekommt.
Interessant dabei ist, dass Sie jetzt den Einzelnen ja hervorheben als Wert an sich, so könnte man ja sagen, als Würde und sowas. Andererseits haben Sie aber auch zwei wesentliche Punkte genannt, die jetzt eher, sagen wir, nicht unbedingt mit dem Wert des Individuums zu tun haben, sondern schlicht mit ökonomischen Gründen. Also warum versucht das Militär alles Mögliche zu erfassen von den Verwundeten, den Toten, um natürlich die Lazarettkosten, welche hinterbliebenen Kosten da womöglich auf einen Staat dazukommen, einfach zu erfassen? Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist, dass Sie gesagt haben, das hygienische Know-how, das Wissen ist eigentlich zentral geworden. Da geht es auch um Krankenhäuserplanen, um Bevölkerung, Hygiene durchzusetzen. Sind das eigentlich Felder, an denen entlang so ein Individualismus entstanden ist? Ökonomie und Wissen?
Also ich würde, deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt so unterschiedliche Stränge und die verknoten sich irgendwann. Ja, das sind erstmal, für mich ist interessant gewesen zu sehen, dass es unterschiedliche Stränge erstmal gibt. Und das kann so etwas sein wie eine bürokratische Logik oder da können ökonomische Gründe dahinter stehen, warum man jetzt anfängt, den Namen von Einzelnen aufzuschreiben, um Dinge planbar zu machen. Das hat aber noch nichts damit zu tun, dass man das Individuum besonders schätzt, sondern es ist eine ganz andere Art von Rationalität. Da würde ich ja sagen, sowas zu sehen, dass es ganz unterschiedliche Beweggründe für etwas geben kann, das ist das, was Geschichte interessant macht, im Übrigen auch bis heute, und was einen auch wach machen kann dafür, dass das vielleicht auch heute manchmal nicht anders ist. Ja, dass irgendwie es nicht das hochgeschätzte Individuum ist, auf das alle achten, sondern oft ökonomische Beweggründe, wenn beispielsweise ein Kampf gegen Gewalt initiiert wird oder sowas. Das ist so mein jüngeres Forschungsfeld, deswegen führe ich das gerade an. Da gibt es ganz unterschiedliche Komponenten dabei, das macht Geschichte interessant und das macht unsere Analysen interessant.
Wenn die Menschen zur Ressource werden, dann gab es zumindest ab 1870 roundabout ein ganz einfaches Mittel auf dem Schlachtfeld, nämlich die Identifizierungsmarke, die wurde da eingeführt und hat sich dann bis zum Ersten Weltkrieg überall und international durchgesetzt als mögliche Identifikation von Einzelnen.
Genau, das ist dann aber natürlich schon verknüpft nicht nur mit dem Menschen als Ressource, sondern das ist dann auch schon verknüpft mit dem Anspruch von Angehörigen, den sie zunehmend geltend machen, dass ihre Angehörigen, also die Soldaten, die männlichen Soldaten, identifiziert werden. Weil ohne diese Identifizierung können sie wiederum auch nicht geltend machen, dass sie einen hinterbliebenen Anspruch, also dass sie eine soziale Absicherung haben wollen. In dem einen Fall mögen dann auch emotionale Bindungen eine Rolle gespielt haben. In anderen Fällen ist das nüchterner, weil es tatsächlich irgendwie um eine soziale Absicherung geht. Und was wir sehen können, ist, dass es auf jeden Fall im Ersten Weltkrieg zur absoluten Norm dazugehört, dass sie wissen, wo die Angehörigen, dass sie identifiziert werden und wo sie beigesetzt worden sind. Und wo das nicht der Fall ist, und ich finde das absolut schlagend als Beispiel, da gibt es so etwas wie das Grabmal des unbekannten Soldaten. Das steht dafür, dass eigentlich die Norm vorherrscht, dass man den Einzelnen identifiziert haben muss.
Ja, und erst dann kriegt es ja auch eine Art von Dignität, ne? Also der unbekannte Soldat ist eben der dummerweise, in Anführungsstrichen dummerweise oder gegen die Norm stattfindende, nicht identifizierte Soldat.
Ja.
Und der auch gar nicht da liegt, sondern der kriegt einfach nur irgendwo ein Denkmal hingesetzt.
Genau, aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal sehen an der Stelle, das ist trotzdem noch nicht eine Erinnerung des Soldaten als ein Opfer des Krieges, sondern das ist in dem Augenblick immer noch ein Soldat, der ein Opfer für etwas gebracht haben soll.
Und wann ging das denn wirklich los mit dem Opferbegriff, also wo dann auch verwendet wurde, da und da sind Menschen oder Soldaten in dem Fall zu Opfern geworden?
Also ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal zu sehen, dass im 20. Jahrhundert, dass das eine schrittweise Entwicklung ist, diese Zuschreibung, wann ist jemand ein Opfer geworden? Und die eine Sache ist, dass das zunächst einmal bei den Toten einsetzt und erst ganz viel später auch Lebende betrifft. Also das heißt, wenn jemand den Krieg überlebt hat, aber ein Kriegsversehrter ist oder eine Kriegsversehrte, das kann ja auch Frauen betreffen, dann wird hier zunächst mal noch nicht der Begriff des Opfers verwendet. Ein Opfer geworden zu sein, das ist erstmal ein Begriff, der für die Toten reserviert ist und der ist für die Toten dann reserviert. Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn man sagen möchte, das sind Menschen, die zu Unrecht zu Tode gekommen sind. Und das heißt, es betrifft Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst einmal die Zivilisten, weil die Zivilisten eigentlich nicht die Zielscheibe eines Krieges sein sollen. Das sind neuere Regelungen, die sich, also das betrifft schon das Völkergewohnheitsrecht im 19. Jahrhundert, ist aber etwas, was sich im 20. Jahrhundert zunehmend dann auch festgeschrieben wird, so richtig erst dann 1949, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Richtung ist schon vorgegeben eigentlich, dass die Zivilisten eigentlich aus dem Kriegsgeschehen rausgehalten werden sollen. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, was bei Bombenangriffen zum Beispiel der Fall ist, dann wird auch der Begriff des Opfers stark gemacht. Oder Sie können das sehen im Ersten Weltkrieg, wenn der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum steht. Also es hat sie auch gegeben, aber wird auch propagandistisch verwendet. Dann heißt es, hier sind Frauen vergewaltigt worden und Opfer dieses Krieges geworden. Es geht immer um Zivilisten am Anfang. Und erst, ich würde sagen, so grob gesprochen geht es erst dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch um Soldaten. Man sagt, sie sind einem Kriegsverbrechen. Sie sind aufgehängt worden oder... Also es sind Kriegsverbrechen begangen worden, dann werden auch sie als Opfer bezeichnet.
Ja, die Nationalsozialisten haben das mal propagandistisch sehr gut ausgeschlachtet, als sie das sogenannte Massaker im Wald von Katyn in Polen benutzt haben, um den Opferbegriff extensiv zu verwenden, um zu sagen, da sind polnische Offiziere und Soldaten getötet worden von den Russen. Ja, das war eben da eben auch mit dem Opferbegriff als Fremdzuschreibung, um zu sagen, ja, hier ist illegitime Gewalt getroffen worden. Haben sich die Nationalsozialisten damit irgendwie schon auf eine Art von Völkerrecht, ich meine, die Haager Landkriegsordnung gab es da schon?
Ich finde dieses Kapitel, also sagen wir mal die Stichworte Nationalsozialismus und Völkerrecht, finde ich an sich unglaublich interessant, weil auf der einen Seite, das wissen wir alle, haben sich die Nationalsozialisten überhaupt nicht an das Völkerrecht gehalten oder ich meine, sie haben barbarische Kriegsverbrechen begangen, das wissen wir alle. Trotzdem zeigen solche Beispiele wie das, was Sie gerade genannt haben, diese Toten in Katyn, dass sie auf der Klaviatur, also der Normen, eigentlich spielen konnten. Sie wussten es genau. Für mich sind das solche Beispiele, wo man sieht, sie wissen genau, welche Verbrechen sie begangen haben. Sie wissen genau, wo sie die Normen überschritten haben. Es ist nicht so, dass die Nationalsozialisten irgendwie die Haager Landkriegsordnung nicht gekannt hätten, sondern dort, wo sie sie überschreiten, wissen sie, dass sie sie überschreiten. Und es ist so, dass sie genau umgekehrt versuchen, den Gegner, ihren Gegner zu diskreditieren, indem sie ihm vorwerfen, Kriegsverbrechen begangen zu haben und dann diese Sprache benutzen und auch sagen, hier sind Kriegsverbrechen begangen worden, hier sind Unschuldige zu Opfern geworden. Und ich finde das einen bisher unbeleuchteten Teil in der Geschichte des Nationalsozialismus, also in der Geschichtsschreibung, weil man immer darauf guckt, auch zu Recht natürlich irgendwie, wie viel Verbrechen begangen worden sind und ob die Wehrmacht auch Anteil hatte und wie viel Anteil sie hatte. Aber wie sehr die Nationalsozialisten selber auf dieser Klaviatur gespielt haben. Und das ist ja eine sehr mächtige Klaviatur. Also wenn sie propagandistisch auch dem eigenen Volk dauernd sagen, der Gegner begeht die Verbrechen. Hier sind irgendwie Zivilisten zu Tode gekommen, weil der Gegner gegen die Haager Landkriegsordnung verstoßen hat. Das ist natürlich ein Weg, auch die eigene Bevölkerung gewissermaßen bei der Stange zu halten, ja, und sich selber ins Recht zu setzen. Also ich fand das hochspannend zu sehen, wie häufig oder immer wieder auch die Nationalsozialisten gezeigt haben, dass sie im Grunde genommen die Regeln kennen, aber dann gegen sie verstoßen, ohne das natürlich selber explizit zu machen.
Mit der Entwicklung des humanitären Völkerrechts sind ja zwei Unterscheidungen zentral geworden. Also es gibt viele Unterscheidungen im humanitären Völkerrecht, aber die zwei wesentlichen sind die zwischen Gewalt und illegitimer Gewalt und auch Leid und unnötigem Leid auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen Zivilisten und Kombattanten. Kombattanten müssen sich auszeichnen, Zusatzprotokolle der Genfer Konventionen, sie müssen erkennbar sein als Kämpfende und so weiter und so weiter. Deswegen sind zum Beispiel bestimmte Formen von Terroristen keine Kombattanten und so weiter. Da kann man eine ganze Menge daraus lernen, aber das sind die entscheidenden Unterscheidungen. Welche Auswirkungen hatten die denn auf den Begriff des Opfers, weil dann plötzlich die Zivilisten bedeutender geworden sind und das unnötige Leid?
Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten noch nicht zwangsläufig diese Zuschreibung als Opfer oder nicht Opfer mit sich bringt. Wir müssen uns schon immer wieder klar machen, dass diese Verwendung, dieses ein Opfer wird für etwas gebracht, das wird auch für Zivilisten im Ersten Weltkrieg durchaus in Anspruch genommen. Auch Zivilisten, die zu Tode gekommen sind oder auch im Zweiten Weltkrieg, dass gesagt wird, die haben ein Opfer für etwas gebracht. Das kann je nach Kontext wechseln. Wenn sie sozusagen gegenüber dem Gegner deutlich machen wollen, hier sind Verbrechen begangen worden oder der eigenen Bevölkerung sagen wollen oder vorgaukeln wollen, es sind Verbrechen begangen worden, dann nehmen sie den Begriff des Opfers von etwas. Das kann aber wiederum im privaten Kontext, kann das Ganze wiederum anders aussehen. Wenn Sie dem Tod einer Person einen Sinn geben wollen, dann kann es sein, dass Sie sagen, diese Person oder mein Sohn, mein Mann hat ein Opfer für etwas erbracht. Dann nehmen Sie auch nicht unbedingt den Begriff, ein Opfer von etwas geworden sein. Das Opfer von ist eigentlich ein sinnloses Opfer. Insofern kann das so, je nach Kontext kann sich das verändern, als was eine Person bezeichnet wird. Das ist politisch hochgradig umstritten. Das öffentliche Sprechen über Tote kann abweichen davon, wie sie privat darüber sprechen. Und ich glaube, solche Dinge müssen wir im Auge behalten. Deswegen das zu wissen, es gibt nicht einfach von einer rechtlichen Regelung einen Deutungsautomatismus. Oder wenn jemand zu Tode gekommen ist, es gibt keinen Deutungsautomatismus, dass diese Person als Opfer von etwas bezeichnet wird.
Das finde ich interessant, aber der Opferbegriff hat ja zugleich eine enorme Ausweitung im 20. Jahrhundert genommen, nämlich von den Opfern von Kriegen, die dann eben auch hinterbliebenen Ansprüche, Erbrecht und sowas, darüber haben wir schon gesprochen, aber dann gab es ja noch die, die wieder nach Hause gekommen sind, aber erkennbar geschädigt waren, nicht nur unbedingt verletzt waren, sondern eben auch psychisch geschädigt waren, die nicht mehr arbeiten konnten und sowas. Es fing vor allen Dingen mit den industriellen Kriegen des Ersten Weltkriegs an und hat sich dann im Zweiten Weltkrieg und dann eben in den Kriegen danach nochmal deutlich erweitert. Was hat denn das mit dem Opferbegriff getan, dass er dann plötzlich auch auf Kriegsheimkehrer angewendet werden konnte?
Also zum einen muss man sagen, dass natürlich die Ausweitung des Sprechens über Opfer, wir haben immer mehr Gruppen oder immer mehr Personen, die sich selber als ein Opfer von etwas bezeichnet haben im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Und einen besonderen Anstieg können wir so sehen, seit den 1960er oder 1970er Jahren fängt das an, dass sich das ausweitet. Ja. Und das ist zum einen das, was ich schon angesprochen habe, dass sich diese Zuschreibung, ein Opfer von etwas geworden zu sein, dass es nicht mehr nur die Toten sind, sondern eben auch die Lebenden. Es sind auch Kriegsheimkehrer zum Beispiel. Das können aber auch Unfallopfer am Arbeitsplatz sein. Das können auch Frauen sein, die missbraucht worden sind. Die Zuschreibung, ein Opfer geworden zu sein, das weitet sich auf alle möglichen Gruppen aus. Und das ist zunächst mal einfacher noch, wenn es um körperliche Leiden geht, weil körperliche Leiden können Sie feststellen. Die Ausweitung betrifft aber dann vor allem den Bereich, wenn Sie es mit psychischen Leiden zu tun haben. Psychische Leiden zu haben, ist im Grunde genommen bis in die 70er, 80er Jahre weithin stigmatisiert. Also Sie können kurzfristig an etwas leiden, aber wenn Sie längerfristig an etwas leiden, was Ihnen zugestoßen sind, dann ist das eigentlich stigmatisiert. Die Haltung ist eigentlich eine andere. Und das ändert sich aber mit unseren Vorstellungen davon, was eigentlich ein Trauma ist, ein psychisches Trauma ist. Und da hat ganz wesentlich dazu beigetragen, diese neue Diagnose der, wir nennen es auf Deutsch, posttraumatische Belastungsstörung, also Post-Traumatic Stress Disorder, die sich in den USA 1980 erst als Diagnose offiziell angenommen wird und dann sich auch in anderen Ländern durchsetzt und so zeitverzögert. Und das Interessante dabei ist, dass die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung im Grunde genommen eine Traumadiagnose ist, die ganz klar sagt, dass das schädigende Ereignis etwas außerhalb von Ihnen ist und nicht in Ihnen liegt. Also es ist nicht Ihr Wille oder Ihre mangelnde Willensfähigkeit, die Sie nicht dazu befähigt, dieses Ereignis zu überwinden, sondern es geht davon aus, dass das Ereignis außerhalb ist und es ist eine Schädigung, für die Sie nichts können, wenn Sie leiden.
Ja, ja? Von den 30er Jahren bis in die Mitte 70er Jahre gab es ja immer wieder die Kritik, dass eigentlich Opfer entweder mangelnde psychische Stärke haben und deswegen besonders leiden, nicht genügend resilient, würde man vielleicht heute sagen, sind. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Mediziner, zum Beispiel im Nationalsozialismus, die dann gesagt haben, ja, da gibt es eben auch Lebenslagen, die verantwortlich sind dafür, Opfer zu werden. Also zum Beispiel einfache Lebenslagen, das neigt dazu, stärker zum Opfer zu werden. Und das ist ja eine Vorstellung, die sich lange gehalten hat und die war deutlich am Individuum orientiert. War denn nur die Entdeckung der posttraumatischen Belastungsstörungen oder vergleichbarer Verhältnisse der Anlass zu sagen, nee, es lag nicht im Individuum. Egal, wer da in so eine bestimmte Situation kommt, der kommt mit einer womöglich einer Störung hinaus und es liegt nicht am Individuum, sondern am Ereignis.
Also es ist auf jeden Fall so, dass ich dem neuen Traumakonzept, also der posttraumatischen Belastungsstörung, einen sehr großen Stellenwert zusprechen würde im ausgehenden 20. Jahrhundert. Wobei ich auch sagen würde, dass die Phase, in der Menschen leichter als vorher sagen können, sie sind ein Opfer, dass die auch im ausgehenden 20. Jahrhundert relativ kurz ist. Also wenn wir uns mit so längeren Zeiträumen beschäftigen, von 200 Jahren, dann sieht man, dass im Grunde genommen an der Wende vom ausgehenden 20. zum frühen 21. Jahrhundert das schon wieder kippt. Ja, und Sie haben das Stichwort Resilienz schon angesprochen gerade, dass im Grunde genommen Anfang des 21. Jahrhunderts rutschen wir wieder in einen Resilienzdiskurs rein, der wieder stärker von den Menschen verlangt, doch irgendwie daran zu arbeiten, dass sie schwierige Ereignisse, die ihnen zugestoßen sind oder schwierige Lebenslagen, dass sie die schneller überwinden können. Und insofern ist der Endpunkt der ganzen Geschichte noch nicht erreicht. Und was vielleicht auch noch hervorzuheben ist, es ist für Männer wesentlich schwieriger zu sagen, dass sie ein Opfer sind, als für Frauen, dass sie ein Opfer sind. Weil bei Männern die Vorstellung, dass sie in der Lage sein müssen, stark genug zu sein, etwas zu überwinden, sehr viel ausgeprägter ist als bei Frauen. Das ist bis heute so. Das können Sie auch beobachten, wenn wir mal vom Feld des Krieges mal wegrutschen. Also wir haben Frauenhäuser, ist völlig akzeptiert. Männerhäuser ist etwas, das gibt es erst in der jüngeren Zeit und das wird übereinstimmend hervorgehoben. Es ist für Männer wahnsinnig schwierig zu sagen, ich bin ein Opfer von Gewalt geworden, also von häuslicher Gewalt. Das passt nicht zu den Männlichkeitsvorstellungen, die wir haben. Dass es sowas gibt wie Männerhäuser, deutet aber an, dass sich auch hier was verschoben hat. Aber es ist trotzdem ein Ungleichgewicht, wer selber von sich sagt, ich bin ein Opfer geworden und wer das nicht sagen kann.
Sie haben eben erwähnt, dass dieser Resilienzdiskurs auch jetzt vielleicht in unserer Gegenwart dominanter geworden ist. Zur gleichen Zeit gibt es aber auch einen Diskurs über erlittene Gewalt, was ja mit dem Opferbegriff zusammenhängt, der sehr viel ausgeweiteter diskutiert wird. Also der Übergang von, sagen wir, Makrogewalt, also real erlittener physischer oder psychischer Gewalt, hin zu Mikrogewaltforschung, die von struktureller Gewalt ausgehen. Das heißt, in jeder Kommunikation schwingt Ungleichheit, Ungerechtigkeit mit und dadurch wird ein Gewaltdiskurs geführt, der sehr auf der Mikroebene geführt wird. Wenn man dann sagt, dass auch diejenigen, die strukturelle Gewalt erleiden, zu Opfern von struktureller Gewalt werden, dann kommt man eigentlich dahin, dass fast alle Opfer sind. Ist das eine sinnvolle Ausweitung, weil Sie ja betont auf der Makrogewaltebene Krieg argumentiert haben?
Ja, das war mein letztes Projekt, das Argumentieren auf der Makroebene, oder der Makrogewalt. Ich bin mittlerweile in einem neuen Forschungsfeld, wo ich mich um die Ausweitung des Gewaltverständnisses, also dass es nicht nur um körperliche Gewalt, sondern um psychische Gewalt, um emotionale Gewalt, auch um strukturelle Gewalt, das sind alles neue Konzepte, die im ausgehenden 20. Jahrhundert aufkommen. Das ist eng verzahnt mit der Frage, warum hat sich eigentlich sowas wie das Opferverständnis verändert. Also Sie können die Zahl der Leute, die für sich in Anspruch nehmen können, ein Opfer von etwas geworden zu sein, braucht auch eine Vorstellung davon, was ist eigentlich Gewalt, also sozusagen auch einer psychischen Gewalt. Und es ist so, wie Sie sagen, wenn wir eine Vorstellung davon haben, dass es nicht nur körperliche Gewalt gibt, sondern auch verbale Gewalt, psychische Gewalt, strukturelle Gewalt, dass im Grunde genommen fast jeder sagen kann, ein Opfer geworden zu sein. Das ist eine...
Was schafft der Begriff des Opfers, wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Opfern und Nichtopfern?
Es wird ja unterschieden. Es ist ja nicht so, dass plötzlich alle sagen, sie seien ein Opfer von etwas geworden. Aber die Möglichkeit, so etwas in eine Auseinandersetzung einzuführen, die ist größer geworden. Aber der Opferbegriff, das können wir auf der Makroebene wie auch auf der Mikroebene beobachten, ist hochgradig umstritten. Wer kann es für sich in Anspruch nehmen und wer kann es nicht für sich in Anspruch nehmen? Das können Sie, ob Sie jetzt über Israel-Gaza diskutieren oder um Russland und die Ukraine oder ob es irgendwie um Form privater oder persönlicher Gewalt geht, können Sie das überall beobachten. Die einzige Ausnahme, die wir im Augenblick haben, sind, glaube ich, Kinder und das Thema Missbrauch.
Die Geschichte des Opfers ist noch lang nicht zu Ende. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute die in Zürich lehrende Historikerin Svenja Goltermann. Ihr Buch Opfer, die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne, ist im Fischer Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janczek.